Blut, Schweiß und Tränen. Oder abstrakt gesagt, Leiden, Passion. Jesus hat all das für uns gegeben, als ein unglaublicher Regent und König. Er ist König und er ist total anders als alle anderen Regenten, Präsidenten, Könige, Kaiser. Er baut ein Reich auf, er hat es schon aufgebaut, es ist schon da, es gibt es schon, das Reich Gottes. Es ist halt ziemlich unsichtbar, beziehungsweise verkörpert durch all die Menschen, die Jesus kennen. Es ist aber das stärkste Reich, das es gibt, weil es sich ausbreitet und weil es auch das Reich sein wird, was am Ende noch bestehen wird und dann für immer. Wir feiern Jesus eigentlich in jedem Gottesdienst. Das ist eines unserer Grundaufträge. Wir feiern Jesus und wir feiern ihn als König. Und die Geschichte, dass Jesus König ist, ist nicht so leicht zu verstehen und wahrzunehmen, besonders in Zeiten wie diesen, wo man feststellt, dass andere politische Führer und Leiter ihre Reiche leiten und ausbreiten und zum Teil mit extremster Brutalität, so wie wir es jetzt so leidvoll miterleben in dieser Zeit. Jesus ist ganz, ganz anders und wir befinden uns ja jetzt in der sogenannten Passionswoche. Wir werden Freitag hier auch Karfreitag-Gottesdienst extra feiern und wir feiern dann am nächsten Sonntag die Auferstehung Jesu. Jetzt gehen wir quasi mal so ein bisschen mit Jesus durch seine letzte Woche, seine letzte irdische Woche, die er verbracht hat. Und dazu lesen wir jetzt Markus 11, die Verse 7 bis 11. Das ist also wenige Tage vor Gründonnerstag, beziehungsweise der Einsetzung des Abendmahls. Es ist wenige Tage vor Karfreitag, sprich der Verhaftung und Geißelung und Ermordung am Kreuz. Es ist wenige Tage dann eben auch vor der Auferstehung. Und da lesen wir in Markus 11, Vers 7. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den Zwölfen nach Bethanien zurück. Das ist nach meinem Wissen die einzige Begebenheit, wo Jesus zulässt, dass er gefeiert wird und dass ihm zugejubelt wird in seinem irdischen Leben. Und es ist eine bemerkenswerte Geschichte, weil der Hintergrund ist ganz wichtig. Also zum einen müssen wir ein bisschen verstehen, was ein Esel damals war, weil wir in der Regel ganz falsche Assoziationen haben, wenn wir Esel hören. Und zum anderen müssen wir als Hintergrund verstehen, dass Jesus hier etwas extrem Riskantes macht. Wir lesen davon, dass Menschen ihm zujubeln, aber das hat nicht die ganze Stadt getan. Das haben nicht alle getan in Jerusalem. Es war schon eine sehr bedrohliche Situation, sodass die Jünger ja auch gesagt haben, Jesus, bloß nicht nach Jerusalem, denn da hast du Feinde. Da gibt es Menschen, die haben schon mal versucht, dich umzubringen und die wollen dich immer noch umbringen. Aber es gab eben auch eine ganze Anzahl von Menschen, die eine Ahnung hatten, eine Hoffnung hatten, vielleicht ist das der König, von dem doch die Propheten gesprochen haben, von dem wir doch in unserer Bibel, sprich im Alten Testament, gelesen haben, dass da jemand kommt und dass da einer kommt, der wird alles gut machen, der wird alles richtig machen, der wird alles schön machen. Der wird so sein wie König David damals in seiner besten Zeit, als Jerusalem so die wichtigste Hauptstadt war und wir ein großes Friedensreich hatten und wir eine Nation waren mit Identität und wir waren nicht unterdrückt und bedrückt und Das war so die Sehnsucht bei den Menschen und es ging so hin und her. Die Menschen haben sich gefragt, wer ist dieser Jesus? Für manche stand fest, dieser Jesus ist ein gefährlicher Sektierer, ein gefährlicher religiöser Mensch, dem die Leute hinterherlaufen. Und der ist gefährlich für uns, die wir den Tempel verwalten. Also manche religiöse Führer waren gar nicht gut auf Jesus zu sprechen. Die römische Besatzungsmacht, die wusste auch nicht so recht und die waren auch eher so, die wollten auf jeden Fall, dass ihre Macht ja bestehen bleibt und sie fragten sich, was ist das für ein Mensch, dem jetzt immer mehr Menschen hinterherlaufen, was baut sich da auf, haben wir nachher noch Bürgerkrieg oder entmachtet der uns? Also es war ein Riesendurcheinander in Jerusalem und es gab ganz klar Feinde, die Jesus nach dem Leben trachteten und es gab aber eben auch einige Anhänger, die ihn hier feiern. Und das mag uns jetzt ein bisschen komisch erscheinen, wie die das da machen, dass die da ihre Kleidungsstücke da auf den Weg werfen und dass sie dann noch die Bäume da kleiner machen und die Zweige dahin werfen. Aber das war eine übliche Art damals, das war eben eine andere Zeit, eine andere Kultur, um jemanden zu huldigen, um jemanden zu zeigen, also du sollst unser König sein, dich wollen wir ehren, du bist wichtig, du bist höher. Das war so die Art und Weise, wie man das macht. Und Jesus lässt es hier zu. Weil er ist natürlich der König von Jerusalem und er ist sogar der König der ganzen Welt. Das ist der Auftrag, den er hat, das ist die Salbung, die er hat. Aber jetzt geht das Ganze gerade so im, ja, das ist ja schon, aber nein, es ist noch nicht. Das Reich Gottes, das Reich von Jesus als König Jesus, es bricht sich Bahn. Jesus ist da, er beginnt es aufzubauen, aber ganz viele verstehen es nicht. Und es gibt auch noch die schlimmen Reiche dieser Welt. Es gibt noch die Herrschaft der Menschen, die andere Menschen unterdrücken. Es ist eigentlich gerade ein Riesenkonflikt zwischen dem geistlichen, unsichtbaren Reich Gottes und den sichtbaren Reichen dieser Welt. Und wir müssen sagen, obwohl Jesus ja von den Toten auferstanden ist und regiert ohne Frage und gewonnen hat, leben wir immer noch in diesem schon, aber auch noch nicht. Das wird einen Endpunkt haben, nämlich dann, wenn Jesus sichtbar erscheint. Dann ist diese Phase vorbei, wo wir diese zwei Ebenen haben, wo das Böse noch Dinge tun darf, aber wo das Gute, sprich Jesus Christus, schon gekommen ist, schon gewonnen hat, schon regiert. Und das ist der Kampf, der zum Teil ja bis in unseren Herzen tobt und wo die Frage ist, zu wem gehörst du? In welchem Reich lebst du? Und für welches Reich lebst du? Und für welchen König lebst du? König Jesus. Er zieht ein, er reitet sehr tapfer auf dem Esel in seine Königsstadt, in dem Wissen, dass dort Feinde sind, die ihn umbringen wollen. Das ist eine unglaubliche Situation. Er reitet ein auf einem Esel. Und die Vorgeschichte ist halt so ganz rührend. Jesus sagt, ja, ihr werdet da so einen Esel finden und der ist für mich reserviert und den sollt ihr einfach nehmen und auf dem werde ich einreiten. Es gibt ja so ein Verhalten, auch bei den irdischen Reichen, dass wenn jetzt ein neuer Herrscher ein Gebiet einnimmt, dann beschlagnahmt er einfach Dinge, die da sind. Reliquieren nennt man das. Ja, also wenn jemand irgendwo einfach ein Land erobert, dann sagt er so, ich bin hier der König und ich bin jetzt hier der Herrscher. Das muss ich auch noch mal allen zeigen, indem ich mal was beschlagnahme. So, ich bin jetzt hier Chef. Ja, das ist also ein Verhalten, das üblich ist. Und es ist halt interessant, was Jesus macht. Er beschlagnahmt sozusagen einen Esel. Das ist schon so ein Hinweis. Warum ist das ein Hinweis? Nun, unser Denken über Esel müssen wir ziemlich stark korrigieren. Ja? Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du Esel hörst? Störrisch, dumm oder so diese Attribute. Aber damals war ein Esel etwas ganz anderes. Wenn ein Herrscher auf einem Esel reitet, was nicht unüblich war, dann war das eine ganz starke Symbolik, weil es auch Herrscher gab, die eben nicht auf einem Esel, sondern auf einem Pferd eingeritten sind. Und Pferd oder Esel war eine ganz klare Ansage. Wer auf einem Pferd irgendwo einreitet, sagt, Ich bin stärker, ich bin mächtig, ich komme mit Gewalt und ich werde euch erobern, egal was ihr wollt. Wer sich in den Weg stellt, den werde ich umbringen. Und daher kommen ja auch diese Begriffe Schlachtrösser. Das Pferd steht für Krieg, der Esel steht für Frieden. Ein Herrscher, der auf einem Esel reitet, sagt, ich komme, ich bin auch ein König, aber ich werde Frieden bringen. Der Esel steht für Frieden. Und der Esel steht nicht für Dummheit oder für störrisch. Nein, nein, nein. Es ist genau, dass Jesus hier damit schon symbolisiert, was er für ein König ist. Er ist ein sanftmütiger König. Er ist ein demütiger König. Er ist ein König, der Frieden bringt. Er ist ein König, der Herzen erobert und nicht Menschen zwingt. Ein fundamentaler Unterschied zwischen den Reichen dieser Welt und dem wunderbaren Reich, wo Jesus König ist. Das Reich Gottes arbeitet nicht mit Zwang, mit Gewalt und Druck. Ein fundamentaler Unterschied. Das Reich Gottes arbeitet auf dem Weg des Dienens, des Vergebens, des Handausstreckens, des Einladens und des Überzeugen von Herzen. Das ist der fundamentale Unterschied zu den Reichen dieser Welt, die sagen, wir wollen größer werden. Das ist immer dieser Drang irgendwie. Alle wollen irgendwie größer werden, mehr werden, ihr Reich ausbreiten, ganz tiefer Drang. Und notfalls halt mit Gewalt. Das ist die Geschichte der Menschheit. Und das ist uns gerade so vor Augen gestellt in diesen Zeiten. Das ist ganz tief das Wesen des gefallenen Menschen. Ja, darf ich das mal so sagen? Und ich möchte schon ein bisschen ermutigen, dass wir jetzt nicht nur hängen bleiben bei den schlimmen Regierenden und Herrschern und Eroberern dieser Welt, sondern dass wir versuchen, ein bisschen Wort Gottes in unsere Herzen zu nehmen. Wie ist dein Herz? Bist du bereit, anderen zu dienen? Sind wir bereit, anderen zu dienen? Sind wir bereit, zu vergeben? Sind wir bereit, die Hand auszustrecken? Sind wir bereit, Herzen zu erobern durch Dienst und Liebe? Das ist nämlich das Reich Gottes. Und so wird das Reich Gottes immer sein. Und das ist das, was uns manchmal so schwer fällt, das überhaupt auszuhalten. Weil wir so gewohnt sind und so geprägt sind davon, dass wenn uns einer was Böses tut, dann wollen wir auch zurückschlagen. Das ist ganz tief in uns. Und vielleicht schlagen wir nicht mit den Händen, weil wir vielleicht sowieso nicht so stark sind, dann schlagen wir halt mit Worten. Oder wir schlagen zurück mit Missachtung oder Ignoranz. Wir haben so viele Waffen, wie wir anderen Menschen verletzen können. Und Jesus kommt hier als der König, der in seine Stadt reitet. Es ist seine Königsstadt. Und er kommt auf einem Esel. Und das ist ein ganz starkes Symbol. Er kommt und er bringt Frieden. Das in dieser letzten Woche, in seiner letzten irdischen Woche. Und interessant ist, ich habe das bei einem Kommentator gelesen, ich fand diesen Gedanken auch faszinierend. Der Prophet Zacharja, ungefähr 600 Jahre vor dieser Geschichte, der hat genau das aufgeschrieben. Der hat das prophezeit. Der hat gesagt, da wird ein König auf einem Esel einreiten. Ja, was? Wie konnte der das wissen? Ja, er hat vom Heiligen Geist diese Information bekommen, er hat das prophezeit, es ist auch aufgeschrieben worden im Buch Zacharja, Kapitel 9, kannst du nachlesen. Und genau das erfüllt sich hier. Und ich weiß ja nicht, so viele Details haben wir nicht, wie sich das im Himmel abspielt, aber ich gehe mal davon aus, dass Zacharja im Himmel ist. Und ich weiß nicht, wie das ist, als Zacharja gesehen hat, wow, 600 Jahre später, yo, jetzt passiert's. Ja. Überhaupt faszinierend, diese ganzen so detaillierten Voraussagen auf das Leben von Jesus, das wir im Alten Testament haben. Also falls jemand noch zweifelt an Gott, was man kann, was viele tun, versuch mal alleine hier eine Wahrscheinlichkeitsrechnung anzustellen, wie wahrscheinlich das wohl ist, dass diese ganzen vielen, das ist nur ein kleines Beispiel, es gibt so viele Beispiele, was im Alten Testament bereits über Jesus geschrieben wurde, Details der Kreuzigung, das hier, also ohne Ende wurde über Jesus geschrieben, seine Geburtsstadt und so weiter, alles wurde vorhergesagt. Wie kann das sein? Also laut Wahrscheinlichkeitsrechnung ist das alles sehr unwahrscheinlich. Oder ist es doch ein Hinweis, ich sag mal so für die Thomasse unter uns, also die alles hier begreifen wollen, verstehen wollen, bewiesen haben wollen, sei mal ehrlich mit dir, mach mal Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das Ganze ist ein ganz starker Hinweis auf die Echtheit der Bibel und auf die Echtheit des Lebens Jesu und die Echtheit des christlichen Glaubens. So Jesus, ein König, der Frieden bringt. Ja, der Esel, ich habe so viel gefunden über den Esel, es ist faszinierend, aber ich will keine Predigt über den Esel halten. Aber es ist so, so faszinierend, vielleicht nur ein kleines Bonbon so am Rande. Es wird ja, im Alten Testament war es so, dass die Erstgeburt ausgelöst wurde. Also, dass ein anderes Tier sterben musste für das Erste und natürlich nicht beim Menschen, soll das natürlich nicht so sein, ist ja klar, das sind ja Gottes Gebote. Es gibt noch ein Tier, wo das auch nicht so sein soll, beim Esel. Kannst du nachlesen, 2. Mose 34. Also ganz, ganz faszinierende Geschichte. Jesus kommt und er bringt Frieden. Und wir lesen mal weiter, Markus 11, Vers 9. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Hosianna. Hosianna, da haben wir ein Wort drin, was wir auch in Jesus haben. Es ist vom Hebräischen her dasselbe Wort, was auch in Jesus ist. Und das heißt so viel wie retten oder helfen. Und hier rufen die Menschen: Hilf uns. Und das, was die Menschen hier rufen, das haben die auch schon in ihrer Bibel, sprich im Alten Testament, gehabt, nämlich im Psalm 118. Sie zitieren wörtlich Psalm 118. Psalm 118, Vers 24 und 25 heißt: Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich in ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen. Und das ist Hosianna. Herr, hilf. Und es ist so beides. Es heißt Herr, hilf. Es ist ein Gebetsruf, es ist eine flehentliche Bitte und es ist gleichzeitig ein Statement: Ja, Herr, du wirst helfen und du hast geholfen, weil du allmächtig bist. Psalm 118, auch hier drin so viele Hinweise auf Jesus schon. Und hier feiern die Menschen das. Sie haben die Sehnsucht nach dem Reich ihres Vaters David. Und Jesus wird ja genau das in Fülle aufbauen, wieder, was damals in Ansätzen nur da war. Wie so ein Schatten auf das Königreich Jesu gab es eine wunderbare Zeit unter König David. Und Jesus sitzt auf dem Thron Davids, so heißt es in der Offenbarung. Hier kommt wieder so ganz viel zusammen. Und diese Menschen, die denken und glauben oder überzeugt sind oder sich fragen, ist das der König? Sie rufen: Jesus, rette uns. Jesus, sei du unser Helfer. Du sollst gepriesen werden. Also mitten in dieser konfliktträchtigen Zeit in Jerusalem, es gibt eine ganze Reihe Menschen, die ihn feiern. Und Jesus geht diesen Weg, er reitet auf diesem Esel, er reitet in seine Stadt in dem Wissen, dass er sterben wird. Wow, also unglaublich, diese Woche für Jesus. Ich glaube, es gibt nur eine Erklärung, wie ein Mensch, und er war ja eben auch ganz Mensch aus Fleisch und Blut, wie ein Mensch so eine Woche überhaupt leben kann. Es gibt nur eine Erklärung: Er hatte einen sehr guten Draht zu seinem himmlischen Vater. Er lebte in dem Bewusstsein, dass der himmlische Vater für ihn ist, dass er ihn anschaut, dass er den Weg vorbereitet und dass er auch den Ausweg schon schaffen wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du auch gerade eine schwere Zeit. Und immer wieder fragt man sich als Gläubiger besonders: Herr, kannst du das nicht mal eben ganz schnell beenden? Wer Schmerzen hat, möchte, dass Schmerzen ganz schnell weggehen. Wer krank ist, möchte, dass er ganz schnell geheilt wird. Und das ist ganz normal. Wer in Beziehungen ist, die gerade ganz schwierig sind, wünscht sich, dass einfach ganz schnell Frieden kommt. Ja, wir dürfen diese Wünsche haben. Manchmal dauert es und wir verstehen das nicht. Was so wichtig ist, dass auch wir versuchen, diese Beziehung zu unserem himmlischen Vater so zu leben, dass wir von da neue Hoffnung bekommen, dass wir von da diese Aussicht bekommen, dass er sagt, aber das ist nicht das Ende. So wie es dir jetzt geht, das ist nicht das Ende. So wie Jesus wusste, das, was jetzt kommt, das ganze Leid, und es wird ja nach diesem Feiern hier ganz schwierig für ihn. Er wusste, es wird ganz schwierig. Er wusste, er wird leiden. Er wusste, er wird getötet werden. Aber er wusste auch, dass er im Plan des Vaters ist und dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Er lebte in diesem Vertrauen zu seinem himmlischen Vater. Und anders ist es nicht zu erklären, wie ein Mensch das überhaupt durchhalten kann, was Jesus hier gelebt hat. Aber er hat es gelebt, weil er so eine tiefe Beziehung zu seinem himmlischen Vater hatte. Ich hoffe und wünsche mir so, dass deine Beziehung zu dem himmlischen Vater stark und gut ist und dass der Geist Gottes dir hilft. Und vielleicht hilft es dir, wenn du auch einfach mal Hosianna rufst. Und wenn dieses Hosianna vielleicht erstmal ein verzweifelter Ruf ist um Hilfe. Und manchmal sind wir in Lebenssituationen, wo wir einfach mal verzweifelt sind, und das ist okay. Das ist menschlich. Auch hier lebt Jesus uns etwas vor. Es geht bei dem christlichen Glauben nicht um ein theoretisches Positivkonstrukt. Es geht um echtes Leben. Und wenn wir verzweifelt sind, sind wir verzweifelt. Dann dürfen wir in Verzweiflung rufen, Hosianna, hilf uns, Herr. Ich brauche jetzt dringend deine Hilfe. Und dann wandelt sich dieser Hosianna-Ruf in, ich glaube, du kannst mir helfen. Bis zu dem Hosianna, Herr, du hast mir geholfen. Das ist echter Glauben mit dem echten Jesus. Jesus lebt hier etwas vor, und Jesus ist einfach nicht ein Superheld, so wie er gerade durch diese Marvel-Serie und diese ganzen Superhelden, die man sich auch gerne anschauen kann, die haben immer irgendwie diese Extrakräfte irgendwann irgendwie, und dann machen sie einfach mit ihren Extrakräften, machen sie einfach das Böse platt und schwuppdiwupp haben sie gewonnen. Schöne Geschichten. Die Geschichte von Jesus ist anders. Er ist nicht einfach so einer, der so mit seinen Extrakräften mal eben so macht. Jesus, ganz Mensch, sodass auch wir ganz Mensch sein dürfen. Was für eine starke Botschaft für uns. Wenn du sagst, ja, aber ich habe keine Extrakräfte, ganz im Gegenteil, mir geht es gerade sogar ganz schlecht. Du darfst ganz ehrlich sein, Herr, hilf mir. Ja, war Jesus denn so? Aber war denn Jesus nicht ein Supermann? Nein. Jesus hat sich ganz seiner Gottheit entledigt. Ein paar Tage später am Kreuz ruft er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist echter Glaube. Das darf so tief gehen. Wenn wir sagen, wenn wir spüren, wenn wir fühlen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann dürfen wir das sogar mit den Worten von Jesus beten, weil wir dann, glaube ich, ganz ehrlich werden, ganz tief rankommen, weil wir ganz tief innen drin sind, und dann kommt Gott. Und dann macht er ganz tief in uns was, in unserem Herzen. Unser Glaube ist nicht ein Konstrukt von positiven Gedanken. Unser Glaube ist ein echter Glaube für echte Herzen, die auch durch echt schwere Zeiten gehen können. Und dann kommt der echte Heilige Geist. Und dann macht der Heilige Geist etwas in uns, was uns heilt, was uns stark macht, was uns Hoffnung bringt. Jesus hat das vorgelebt. Und Jesus bringt dieses Königreich Gottes. Und was Jesus hier macht und demonstriert, was sich dann am Kreuz so sehr steigert, dass wir es als Menschen kaum aushalten können, dass Gott, ich sage es jetzt mal, wie es ist, nackt, gequält an einem Kreuz hängt und stirbt. Das ist für uns kaum auszuhalten. Aber was Gott hier macht und demonstriert, ist, dass er sich verletzlich macht, dass er sich öffnet, dass er so in Vorleistung mit seiner Gnade geht, um uns zu zeigen, hallo ihr Lieben, ich bin kein Brutaler, der euch zwingt, an ihn zu glauben und der uns erobert mit Gewalt, damit wir in seinem Königreich leben müssen. Nochmal, das ist das Prinzip dieser Welt. Das Prinzip Gottes ist ganz anders. König Jesus erobert Herzen. Deswegen ist es so wichtig, dass es freiwillig ist. Der Glaube an Jesus ist freiwillig und muss freiwillig bleiben. Denn nur so entsteht das, was das Reich Gottes ist: Liebe. Gott ist Liebe. Und er baut sein Reich auf mit Liebe. Und er liebt uns Menschen hinein in sein Reich. Und er zwingt uns nicht in sein Reich. Deswegen war es so verheerend, immer dann, wenn die Kirche den Weg dieser Welt gegangen ist. Durch Kreuzzüge und Hexenverbrennung und all diese furchtbaren Dinge. Da hat die Kirche völlig den Weg verlassen. Der Weg der Kirche ist der Weg der Liebe, der Weg des Dienstes, der Weg der Freiwilligkeit. Weil das Reich Gottes ist ein freiwilliges Reich. Es ist ein Reich des Dienstes, der Hingabe. Ein Reich, wo man aufatmen kann, ein Reich, wo man sein darf, ein Reich, wo kein Leistungsdruck ist, ein wunderbares Reich. Und wisst ihr was? Das Reich kommt. Dein Reich komme. Und es ist schon da. Wir sind schon drin. Alle, die wir eine Beziehung zu Jesus haben, wir sind in diesem Königreich und wir lieben Jesus. Und wir lieben den Vater und den Geist. Und wir lieben die Gemeinde und wir lieben die Geschwister. Und durch die Liebe Gottes können wir sogar versuchen, andere zu lieben. Und vielleicht sogar die zu lieben, die schlecht mit uns umgehen. Denn das hat Jesus vorgelebt. Jesus ist ein unglaublicher König. Jesus ist stark, aber nicht hart. Ein feiner Unterschied. Ein feiner, feiner Unterschied. Jesus ist sehr stark. Den Weg, den Jesus hier geht, ist nicht der Weg, den ein Weichei gehen würde. Ganz und gar nicht. Jesus demonstriert in diesem Weg, den er geht, einen Weg der unglaublichen Stärke. Der unglaublichen Stärke einer Persönlichkeit mit einer unglaublichen Stärke, der sich nämlich weigert, hart zu werden und hart zu handeln. Was alle verstehen würde, wenn er das tun würde. Wenn er sagen würde, und noch am Kreuz wurde er versucht. Ha, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Ich glaube, es waren massivste Versuchungen. Jesus hätte auch am Kreuz noch sagen können, okay, Vater, nee, ich mag nicht mehr. Engel, wusch. Alle fallen tot um, Jesus steigt vom Kreuz, geht in den Himmel und sagt sich, okay, wollte ich doch nicht, war mir doch zu schwer. Wow, dass Jesus das nicht gemacht hat. Mit einer unglaublichen Stärke in seiner Persönlichkeit ist er diesen Weg gegangen, nicht hart zu werden. Wo ist dein Herz, wo ist mein Herz? Mein Herz will immer wieder mal hart werden, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Wenn es nicht so läuft, wie ich das will. Manchmal hart gegenüber Gott, weil ich bete für etwas und die Erhörung ist noch nicht da. Und ich denke, ah. Der Herr möchte uns verwandeln zu Leuten wie Jesus. Er möchte uns zu starken Persönlichkeiten machen, die gerade deshalb nicht hart werden müssen. Und wenn unsere Herzen hart geworden sind, der Stein ist schon weg, ja, dann sollten wir Gott bitten, dass er unser Herz wieder weich macht und dass wir diese Härte loswerden können. Jesus am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, die begreifen das doch alles gar nicht. Und Jesus macht sich das selber klar. Und Jesus weigert sich selbst am Kreuz in dieser brutalsten Situation von körperlich riesigen Schmerzen, von seelisch riesigen Schmerzen der Verachtung, der Schuld, der Scham. Er weigert sich selbst in diesem Moment, dass sein Herz hart wird, indem er betet, Vater, vergib ihnen. Was für ein Gebet in so einer Situation. Könnte das auch für dich ein Weg sein, dass du jemanden vergibst? Wisst ihr, manchmal denken wir, wenn wir jemanden vergeben, dass wir dann irgendwie so die Sache schönreden oder als wenn das alles nicht so schlimm wäre. Aber das bedeutet nicht vergeben. Vergeben ist etwas ganz anderes. Vergeben ist etwas ganz anderes. Vergeben heißt nicht, der andere hat nichts schlecht gemacht. Das hat nichts mit Vergebung zu tun. Vergebung bedeutet in allererster Linie, dass wir wieder frei werden. Dass wir dem anderen das nicht mehr vorhalten. Dass wir nicht darum kreisen, was uns angetan wurde. So viele Menschen sind in dieser Dauerschleife drin. Sie leiden selbst, sie sind selber gebunden. Und Vergebung heißt, ich löse das. Vergebung heißt nicht, das war alles nicht so schlimm, sondern Vergebung heißt, allmächtiger Gott, Richter dieser Welt, mach du mit diesem Menschen, was du willst. Das ist Vergebung. Das ist Vergebung. Und wenn du heute hier spürst oder wenn du weißt, da ist etwas, da hast du noch nicht vergeben, dann möchte ich dich so einladen, dass du dem Heiligen Geist jetzt erlaubst, dass du vergibst. So wie Jesus am Kreuz, vergib ihnen, Vater. Jesus hat auf sein Herz geachtet. Sein Herz wurde nie hart, obwohl er unglaubliche Ungerechtigkeiten erlebt hat. Weil er so mit dem Vater gelebt hat und weil er Vergebung ausgesprochen hat. Vergebung. Er hat es nicht zugelassen. Er hat sozusagen diesem bösen, finsteren Reich dieser Welt, was dieses Prinzip nämlich ständig lebt, der hat mir das getan, dann tue ich ihm das. Er hat sich geweigert, in diesem Reich zu leben. Er hat im Reich Gottes gelebt. Und er lädt uns dazu ein, dass wir nicht hart sind, sondern stark sind. Und starke Persönlichkeiten können vergeben. Und starke Persönlichkeiten können lieben. Und starke Persönlichkeiten können Ungerechtigkeiten ertragen. Starke Persönlichkeiten können den Menschen immer noch Gutes tun, die ihnen nichts Gutes getan haben. Wie ist das möglich? Das ist möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Freiheit hat Jesus vorgelebt und diese Freiheit bietet er uns an. Jesus hat auch eine Regierungserklärung abgegeben. Schon ziemlich am Anfang seines Dienstes. Selig sind, die Frieden stiften. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die Frieden stiften. Gibt es jemanden, wo du vielleicht heute in deinem Herzen entscheidest, dass du Frieden stiften wirst, indem du zunächst einfach mal vergibst? Das kannst du in deinem stillen Kämmerlein tun. Und ich möchte auf der Zielgerade jetzt Römer 12 einige Verse vorlesen, die es so auf den Punkt bringen und die es so ganz praktisch machen. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Boah, das ist ja auch schon unglaublich, oder? Man will immer da hoch, man will immer mehr gesehen werden, man will mehr Einfluss haben, man will reicher sein, man will schöner sein, man will oben sein, man will bestimmen, man will ein einflussreicher Mensch sein. Haltet euch zu den Niedrigen. Boah. Haltet euch nicht selbst für klug. Boah. Habe ich aber noch einiges zu lernen. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Hier ist das. Da tut euch jemand Böses. Und ihr müsst auch nicht sagen, das war alles nicht so schlimm. Nein, nein, Böse ist böse. Aber vergeltet es nicht. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Versucht doch vielleicht mal, positive Gedanken über den Menschen zu haben, der dich verletzt hat. Vielleicht kann der Heilige Geist dir helfen, damit du frei bist und damit du Königreich Gottes lebst und nicht Reich dieser Welt. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Herrlicher Realismus, finde ich. Herrlich, Paulus, das gefällt mir. Sofern es möglich ist. So viel an euch liegt, also okay, von mir aus, okay, Frieden, Vergebung, Kontakt, Beziehung, Gespräch, So viel es an mir liegt, okay, das will ich. Frieden halten. Manchmal geht's nicht. So viel möglich ist. Manchmal wollen die anderen einfach nicht. Okay, dann. Vielleicht später. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern sagt, das war doch alles nicht so schlimm. Nein. Schlimm ist schlimm, böse ist böse. Schmerz ist Schmerz. Verletzung ist Verletzung. Aber vielleicht kann man die Bearbeitung dessen, ja, das Böse zu bearbeiten, vielleicht kann man das mal vom eigenen Schreibtisch runternehmen, ja, so to do, oh, hier muss ich nochmal richtig klare Kante zeigen, hier muss ich nochmal zurücktreten, hier muss ich nochmal jemanden ignorieren, hier muss ich nochmal jemanden missachten, hier muss ich nochmal über jemanden schlecht reden, ja, weil der hat mir Böses getan. Vielleicht ist es möglich, dass du mal diesen Zettel nimmst und sagst, Gott, ich lege den mal auf deinen Schreibtisch. Ja? Mach du. Mach du. Ja? So, mein Schreibtisch, das habe ich nicht mehr, das To-Do. Gott macht. So. Und Gott macht, was Gott macht. Okay? Vielleicht wird diese Person irgendwann einsichtig, wird Gott um Vergebung bitten. Okay, dann müssen wir es ertragen. Gott wird ihm vergeben. Vielleicht wird Gott das rächen. Vielleicht wird Gott diesen Menschen bestrafen. Ja, das Böse wird bestraft werden, es sei denn, es gibt Vergebung. Das Böse wird bestraft werden, das ist die Gerechtigkeit, nach der wir alle dürsten. Das wird am Ende der Zeit sein. Jesus als der Richter, als der rechtmäßige König und der Richter, er wird das Böse bestrafen, das ist so wichtig. Böses wird nicht umgeschrieben in, ach, ist doch ganz gut, nein, 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 nein. Böse ist böse, es wird bestraft. Deswegen brauchen wir alle die Vergebung. Weil wenn wir Vergebung haben, werden wir nicht mehr bestraft für das Böse, was wir getan haben. Und jeder Mensch, der um Vergebung bittet, bekommt Vergebung, weil das Böse wurde schon bestraft. Es wäre auch unfair, wenn Gott doppelt bestraft, oder? Einmal die richtige Strafe reicht doch. Das Böse wurde bestraft schon. Wie, das Böse wurde schon bestraft? Ja, das feiern wir ja nächsten Sonntag, wo Jesus den Platz aller Übeltäter eingenommen hat und die Strafe dafür bekommen hat von Gott. Der Zorn Gottes hat sich entladen auf das Opfer Jesus. Deswegen wirkt ja Vergebung. Wenn du dich fragst, oh, hat Gott mir das vergeben? Wenn du dich berufst auf Jesus und das Kreuz und sein Blut, dann ist dir vergeben. Glaub es, glaub es, glaub es. Halte nicht fest. Du hast einen Fehler gemacht, ja, war schlecht. Du hast um Vergebung gebeten, ja, es ist vergeben. Du bist frei, es gilt nicht mehr. Der Teufel kommt nur immer wieder und sagt, hä, aber das hast du doch gemacht. Nein, mir ist vergeben, durch das Blut von Jesus. So bitte, vielleicht ist das jetzt der Moment, dass du heute freier nach Hause gehst, als du gekommen bist, weil dir etwas deutlich geworden ist. Da hat ein Mensch dich schlecht behandelt. Vergib ihm und überlass Gott die Bearbeitung dieses Menschen mit dem, was Gott mit diesem Menschen macht. Vielleicht kannst du so weit kommen wie Jesus. Vater, vergib ihm. Er wusste nicht, was er tat. Vielleicht. Vielleicht kommst du nicht so weit. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist loslassen, damit du frei bist und damit du lebst im Königreich Gottes. Denn das Königreich Gottes ist geprägt von Liebe und von Vergebung. Amen.